Ja, ein herzliches Willkommen von meiner Seite auch. Nach solchen Ereignissen ist es nicht so ganz einfach einzusteigen ins Thema. Generell ist es nicht einfach zu predigen, habe ich diesmal wieder denken müssen. Du könntest dir ja was viel Besseres gönnen und die Zeit anders verbringen als mit Gottes Wort. Und warum ist das so? Ja, weil mich das Wort Gottes jedes Mal dann herausfordert und mir aufzeigt, Thomas, das passt einfach nicht. Du brauchst mich, du brauchst Jesus. Du selber bist nicht stark und deswegen sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das möchte ich für mich immer in Anspruch nehmen. Kannst du die erste Folie mal einblenden? Bei der Vorbereitung habe ich hier eine Statistik gefunden. Es geht ums Glauben und das Vertrauen. Das Glauben ist ja mehr so, ja, ich glaube etwas, das ist so, das ist im Kopf, aber damit das in dem Alltag, in der Praxis Realität wird, muss noch irgendeine Aktivität dazukommen. Und in dem Fall heute das Vertrauen. Vor vier Wochen, als Arno predigt hat, ging es ums Beten. Vor 3 Wochen war das. Ging es ums Beten und heute ums Vertrauen. Glauben sieht man hier an den Zahlen hier. Das sind gar nicht so viele, die an Gott glauben. In Europa unterschiedlich ein bisschen verteilt. Aber an Gott glauben bedeutet am Ende nicht unbedingt, dass ich errettet bin. Ich muss dazu auch noch das Angebot annehmen, das Gott uns in Jesus macht. Und das hat mich dann persönlich ein Stück weit dann erschreckt, wenn ich dann hier bei Deutschland 10% sehe, die überhaupt an Gott glaubet, und davon sind ja nicht mal unbedingt alle errettet, in dem Sinn, wie ich es verstehe. Und traurig darüber, dass es so viele Menschen gibt, die eben diesen Weg noch nicht gefunden haben. Und wie mein Leben aussieht und mein Zeugnis, dass da einfach noch mehr dazukommen und sich interessieren für Gott. So wie der Tobias gesagt hat, wir setzen heute die Reihe mit dem Abraham fort, die wir im 1. Mosebuch findet, in die Kapitel ab 10 bis später dann. Vor 3 Wochen, als der Arno gepredigt hat, haben wir gehört, wie Abraham mit Gott ringt um Sodom und Gomorra. Und Gott ihm versprochen hat, wenn dort 10 Gerechte vorzufinden sind, wird er diese Städte nicht richten. Aber das war nicht der Fall und so sind beide Städte gerichtet worden. Und heute kommen wir ins 20. Kapitel. Lot ist dazwischen noch. Lot ist gerettet worden als einziger mit der Familie. Lesen wir einfach den Text von heute. Und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesch und Schur. Als er sich in Gerar als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht und er sprach, Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie, auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. in Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Da sprach Gott im Traum zu ihm: Auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast, und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was zu dir gehört. Und Abimelech stand früh am Morgen auf und rief alle seine Knechte und redete alle diese Worte vor ihren Ohren. Da fürchteten sich die Männer sehr. Und Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm: Was hast du uns angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Und Abimelech sagte zu Abraham: Was hast du damit beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und Abraham sprach: Weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort, und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Und sie ist auch wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter. So ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ, da sagte ich zu ihr: Das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham. Und auch Sarah, seine Frau, gab er ihm zurück. Und Abimelech sagte: Siehe, mein Land liegt vor dir. Wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er: Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschekel gegeben. Siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind. Und du bist in allem gerechtfertigt. Und Abraham betete zu Gott. Und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Haus Abimelech vollständig verschlossen, um Sarahs Willen, der Frau Abrahams. Zusammengefasst: Abraham zieht von Mamre ins Gebiet Gerar. Mamre ist hier. Dort saß er unter der Terebinde, hatte die Begegnung mit Gott, wie wir in der Predigt vom Arno gehört haben, wo er dann auch gerungen hat um diese Stadt Sodom hier und Gomorra. Und er zieht in die Richtung nach Gerar. Das ist ein anderes Gebiet, hatte einen anderen König, diesen Abimelech. Und Abraham vertraut nicht darauf, dass Gott ihn beschützt, und gibt seine Frau deshalb als seine Schwester aus. Das scheint ein Dauerzustand gewesen zu sein, wenn man ihm glaubt, was er hier in Vers 13 sagt: An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Es wird zumindest schon einmal berichtet im Kapitel 12, das war, als er in Ägypten war mit ihr, da ist genau das gleiche Spiel gelaufen. Es kann natürlich sein, dass er an der Stelle das nur so gesagt hat, damit der Abimelech nicht so sauer auf ihn ist. Und dass das, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall zweimal ist gesichert, dass er so agiert hat. Er gefährdet seine Ehe und die Verheißung Gottes auf den Nachkommen. Warum seine Ehe? Weil Verschweigen der Ehe Ehebruch ist. Ich empfehle dazu, einfach die Predigt vor 2 Wochen zu hören. die uns der Harald Hämmerling zum Thema Ehebruch gehalten hat. Und die war sehr gut zu dem Punkt. Und warum Gefährdung von der Zusage des Nachkommens? Die Sarah, die scheint dermaßen attraktiv gewesen zu sein, in ihrem hohen Alter mit 90 kam zu Glaube, aber das soll so sein, dass Abimelech sie als Frau wollte. Und Gott bewahrt die Sarah und setzt seine Beziehung mit Abraham trotzdem fort. Ich möchte den Text mit euch mit drei Fragen einfach näher anschauen, die mir gekommen sind bei der Vorbereitung. Gott vertrauen. Wie gehe ich mit dem Scheitern um? Das Einmalige an der Bibel ist, da wird nichts geschönt. Und so ist das Wort Gottes. Das war keine so rühmliche Begebenheit für den Abraham. Als Lügner und Betrüger wird er uns vorgestellt. Der hat so viel mit Gott erlebt, Gespräche gehabt, in einer Form, die wir wahrscheinlich noch gar nicht so direkt mit Gott gehabt haben. Er hat erlebt, wie Gott Sünde sieht und wie er die Städte Sodom und Gomorra richtet. Und trotzdem hat er Angst um sein Leben und vertraut Gott nicht. Und dann sagt er, ja, dann machen wir so, gibst dich jetzt als meine Schwester aus. Und wie er sich dann windet, das ist ja dann auch, er versucht irgendwie das schön zu reden, also so nehme ich es zumindest wahr. Statt zu bekennen, dass er Mist gebaut hat, entschuldigt das und ja, sie ist ja tatsächlich auch meine Schwester und ich denke, wir kennen es aus unserem Leben genauso, dass wir uns besser darzustellen versuchen, als wir sind. Von Geburt an sind wir im Clinch mit Gott. Und die Bibel bezeichnet es oder diesen Fakt als Sünde. Sünde hat so zwei Bedeutungen. Zum einen ist es eine Zustandsbeschreibung, der unvollkommene Zustand des von Gott getrennten Menschen. Wir lesen dazu im Schöpfungsbericht, im 1. Mose, dass zwischen dem Menschen und Gott vollkommene Harmonie war. Dann ist etwas passiert, was diese Harmonie zerstört hat und wo eine Kluft entstanden ist. Adam und Eva haben sich gegen Gott aufgelehnt, haben ein Gebot gebrochen und schon war sie da, die Kluft, die mit Sünde bezeichnet wird. Und diesen Zustand, der wird zwangsläufig immer weitergegeben an alle Nachkommen und letztendlich damit auch an uns. Und ich kann sie nicht durch gute Werke überwinden, diese Kluft, indem ich mich versuche, irgendwie bei Gott beliebt zu machen. Die einzige Möglichkeit ist die, dass ich Jesus annehme. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir haben es auch in der Zeit, als wir die Lieder gesungen haben, in der Anbetungszeit auch gehört. Einfach nochmal als Bekräftigung. Jesus, der Sohn. Jesus, der Sohn, der eben gesandt ist für dich und mich. Sünde ist also ein vererbter Zustand, der nur dadurch verändert werden kann, dass ich dieses Angebot Gottes in Jesus Christus annehme. Und warum ist es dann wichtig, dass jeder Einzelne diese Entscheidung trifft oder Stellung dazu bezieht zu diesem Angebot? ob er es annehmen möchte oder nicht. Weil eben die Konsequenz ist, dieses Zustandes, dass wir keine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Ihr werdet ewig von Gott getrennt sein. Dieser Zustand führt, beziehungsweise ist letztendlich schon die Hölle und führt in die Hölle, in die ewige Ferne von Gott, keine Beziehung zu Gott möglich. Die andere Bedeutung von Sünde ist die, ähnlich wie beim Glauben und Vertrauen, es gibt ein Tun. Sünde ist das Ergebnis eines aktiven Tuns, eines Verhaltens, einer falschen Lebensweise. Damit wir dieses falsche Tun, dieses falsche Handeln erkennen können in unserem Leben, hat Gott uns zwei Dinge mitgegeben auf den Weg. Einmal das Gewissen und dann das Gesetz. Das Gesetz haben wir ja gehört. Gestern war, die Juden feiern das ja bis heute, gab es zu diesem Zeitpunkt, als Abraham unterwegs war, noch nicht. Das kam dann erst mit Mose. Aber dieses Gesetz zeigt uns auf, wie wir sind, wie ein Spiegel für uns. In Römer 7 lesen wir, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Es gab es zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, das Gesetz. Und trotzdem finden wir in diesem Text Hinweise auf die Sünde, die eindeutig sind. So eindeutig, dass Gott sogar im Traum letztendlich die Dinge benennt. Sünde hat Konsequenzen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Konkrete Sünde hier, Ehebruch. Und Konsequenz, du bist des Todes, Todesstrafe. Und ich will das noch verschärfen, Gottes Konsequenz für jede Sünde, egal welche, ist immer die Todesstrafe. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es gibt da keine Gewichtung von Sünde. Ohne Jesus wären wir verloren. Im Hier und Jetzt, so wie wir leben, gibt es natürlich Unterschiede. Und zwar in der Auswirkung und in dem Ausmaß von Sünde. Also nehmen wir zum Beispiel Ehebruch. Haben wir gehört, nur der Gedanke ist Ehebruch. Hat nicht ganz so menschlich gesehen, nicht ganz so eine große Auswirkung, wie wenn ich die Tat selber begehe und mit einer fremden Frau aktiv werde. Vor Gott und in dem, wie ich von Gott getrennt bin, macht es keinen Unterschied. Aber hier im praktischen Leben macht es ein Stück weit Unterschied, weil es einen anderen Menschen beeinträchtigt, den anderen Menschen schädigt unter Umständen. Zum Beispiel, du sollst nicht töten, der andere ist dann tot, lebt nicht mehr. Das ist eine Auswirkung. Aber von der Gewichtung bei Gott her kein Unterschied. Sünde richtet sich gegen Gott. Da sprach Gott im Traum zu ihm, Auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Gott unterscheidet hier schon zwischen unabsichtlichem Fehltritt und absichtlichem Fehltritt, aber es bleibt Sünde, egal ob es unabsichtlich war oder nicht. Und auch unabsichtliche Sünde hat als Konsequenz Todesstrafe. Sünde hat Konsequenzen. Haben wir das nicht gerade schon gehört? Doch, haben wir. Aber es ist so wichtig, dass wir das im Text hier zweimal lesen. Sünde ist bei Gott keine Bagatelle. Und wir sind auch von der Gesellschaft her so geprägt, dass wir ja, das mehr oder weniger manche Themen einfach auf die leichte Schulter nehmen. Es ist nicht mehr gefragt, was falsch oder richtig ist, sondern die Fragestellung ist, tut es mir gut? Stimmt mein Gefühl? Nicht das, was Wahrheit ist, zählt, sondern das, was ich empfinde. Deswegen sage mir auch nicht Ehebruch dazu, wo das ein Stück weit klar benannt ist, was es ist, sondern mir sagt Seitensprung. Hört sich doch schon viel niedlicher an. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was zu dir gehört. Gut, Abraham, der hat es halt nicht blickt. So sind wir natürlich nicht. Stück weit ironisch. Und wenn ich dann in mein Leben schaue, dann merke ich, okay, ich scheitere immer wieder daran, Gott zu vertrauen. Und wird deshalb selbst aktiv. Ich weiß schon, wie man das managen muss, damit die Situation jetzt gut geregelt wird. Ich lebe oft in einer widersprüchlichen Haltung. Einerseits vertraue ich Gott, andererseits betreibe ich Vorsorge. Wie versuche ich mein Leben abzusichern und zu schützen? Lebensversicherung ist nichts Schlechtes. Aber kann ich mein Leben, mein persönliches selber versichern? Die beste Lösung für unser Scheitern und Versagen ist, zu Jesus zu kommen, zu Gott zu kommen. Und Abraham betete zu Gott und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder Kinder gebaren. Abraham ist wieder zu Gott gekommen. Wenn ich zu Gott komme, in dem Moment klärt sich ja auch meine Beziehung zu ihm. So verstehe ich diese Stelle hier. Wir haben die Möglichkeit, mit Gott die Beziehung, die wir mit ihm haben, immer wieder zu klären, immer wieder zu ihm zu kommen. Komm. Das war ja mehrmals auch in unserem Lied zu hören. Komm zu Jesus. Gott vertrauen. Lohnt es sich? Ist ja klar, dass so eine Bankerfrage kommen muss. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und so weiter und so fort. Und zu Sarah sagte er, siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschekel gegeben. Tausend Silberschekel sind 2 Millionen Euro ungefähr im Gegenwert. Also das ist schon eine Summe da. Kann man gut anlegen, das Geld. Und das, obwohl Abraham und Sarah ja so ein bisschen krumme Wege gegangen sind. Die hatten kein Vertrauen auf Gott. Und wird so überreich beschenkt mit Land, mit Rinder und mit allem, was sie brauchen hier. Und das, obwohl sie auch schon viel hattet. Das ist einfach ein schönes Bild, wie Gott ist. Wie Gott gütig ist. Obwohl wir Sünder sind, obwohl wir gegen ihn kämpfen, beschenkt uns Gott mit seinem Sohn Jesus Christus. Er möchte die Beziehung trotzdem. Im Hebräer 10 lesen wir, werft eure Zuversicht nicht weg. Manche Übersetzungen, werft euer Vertrauen nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Wer Gott vertraut, gewinnt ewiges Leben. Also aus Bengers Sicht, Fazit klar, Vertrauen lohnt sich. Gott vertrauen. Wie kann mein Vertrauen wachsen? Zum einen das Lernen. Ich kann lernen aus Fehlern in der Vergangenheit. Ich kann von anderen Erfahrungen lernen. In der Bibel haben wir viele Berichte, Glaubenszeugnisse, Erlebnisse von Geschwistern, wir haben Biografien von Christen, von anderen Christen, die Dinge durchgemacht haben, die ähnlich sind wie in meinem Leben. Zweifel, Wut, Kämpfe, Herausforderungen, das kann mir helfen. Gott hat uns auch Gemeinde geschenkt, Gemeinschaft, Geschwister, direkt in meinem Umfeld, mit denen ich mich austauschen kann, wenn ich gerade nicht vertrauen kann, die mich unterstützen können, die mit mir beten, mir Dinge aufzeigen, wie Gott ist und mich dadurch ermutigt, am Vertrauen dran zu bleiben, an Gott dran zu bleiben. Vertrauen entsteht in vertrauensvollen Beziehungen. Heißt konkret, meine Beziehung zu Gott zu pflegen, im Gebet und im Bibellesen, dass ich ihn immer besser kennenlerne und letztendlich, wenn ich das dann lese, auch immer mehr mich selber erkenne und merke, ja, kein Deut besser. Ich bin auf dich angewiesen. Und Bibel lesen, 12 Minuten am Tag, dann kommt man einmal im Jahr durch die Bibel. 12 Minuten sind weniger als 1% der Tageszeit. Gut investiert. Auch in der Ehe. Spreche ich 12 Minuten am Tag mit meiner Frau? Ist wahrscheinlich schon gut, wenn es überhaupt 12 Minuten sind, aber nehmt es als Herausforderung mit, die Beziehungen zu pflegen, sowohl zum Ehepartner, die einen haben, zu Freunde und vor allem zu Gott. Und Rückblick halten. Ist ja in der jüdischen Tradition auch so verwurzelt und Gott hat es ihnen immer wieder auf den Weg mitgegeben. Erinnert euch daran. Das war durch die Festtage oder durch bestimmte Sachen, dass ihr 12 Steine mal mitnehmen musstet und dass ihr einfach sich daran erinnern, wie Gott bisher schon in ihrem Leben aktiv war und ihnen geholfen hat. Und so auch bei uns. Das hilft uns, wenn man uns daran erinnert, wie wir Gott begegnet sind, wie er uns in unterschiedliche Situationen geholfen hat, Wegweisung gegeben hat, wenn er bis jetzt in meinem Leben so reingesprochen hat, warum sollte sich das ändern? Ich weiß, diese 3 Punkte, das sind Krücke. Und wir können es nicht durch Aktivität irgendwie machen. Wir sind in allem, in jedem Punkt darauf angewiesen, dass Jesus uns dabei hilft. Ohne Jesus ist kein Vertrauenswachstum möglich. Und das ist unser Vorrecht. Wir dürfen Jesus darum bitten, im Glauben, im Vertrauen zu wachsen, weil wir Beziehung zu ihm haben oder haben können. Deswegen auch meine Einladung, das mit Jesus festzumachen an dieser Stelle. Gott vertrauen. Wie gehe ich mit dem Scheitern um? Ich komme zu Jesus. Gott vertrauen, lohnt es sich? Ja, ich kann ewiges Leben gewinnen. Wie kann mein Vertrauen wachsen, indem ich zu Jesus komme? Amen.